Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Hanna Wilhelm. Macht und Autorität im Alten Testament, so heißt der Titel dieser Sendung. Und ich verrate, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es in den Geschichten des Alten Testamentes oft etwas ruppiger zugeht. Gewalt scheint immer wieder an der Tagesordnung zu sein und Gott scheint diese Gewalt teilweise sogar zu tolerieren, wenn er sie nicht sogar befiehlt. Außerdem gibt es ein genau geregeltes System an Geh- und Verboten, wie der Einzelne zu leben hat. Wie passt das zu einem Gott der Liebe und Barmherzigkeit oder zu einem Leben in Freiheit, von dem das Neue Testament spricht? Das sind, finde ich, spannende Fragen, berechtigte Fragen und ich möchte heute mit Professor Dr. Thorsten Uhlich über sie sprechen. Herr Uhlich ist Rektor an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg und ist dort zugleich Professor für Altes Testament. Herzlich willkommen, Herr Uhlich. Schön, dass Sie bei uns in Wetzlar zu Gast sind.
Ja, vielen Dank für das Willkommen. Einen herzlichen Gruß auch von mir an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich habe es gerade eben schon angerissen. Das Alte Testament hat nicht unbedingt den besten Ruf. Sie sind ja Professor für Altes Testament. Erleben Sie das auch bei Ihren Studenten, dass es da gewisse Vorbehalte gegenüber diesem älteren ersten Teil der Bibel gibt?
Ja, diese Vorbehalte erlebe ich natürlich. Das Spektrum ist sehr breit. Viele kommen mit so einem Grundfundus an Erzählungen aus dem Alten Testament, die sie auch schätzen. Und zugleich ist natürlich die Herausforderung allgegenwärtig. Manchmal diese scharfe Gegensetzung, der Gott der Liebe im Neuen Testament, der Gott der Gewalt, des Zorns, des Gerichts im Alten Testament. Und dann machen wir uns auf den Weg in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen und versuchen zu erkunden und zu ergründen, wie die Texte zu verstehen sind, welche Relevanz sie haben, wo ihre Schätze liegen, wo die Herausforderungen bleiben. Genau. Aber die Vorbehalte begegnen mir überall, genau.
Merken Sie dann im Laufe des Studiums eine Veränderung bei den Studenten, dass es da sowas wie Aha-Erlebnisse gibt? Oder wo die Studenten auch sagen, ja, jetzt kommt mir das nicht mehr so schlimm, so gewalttätig, so düster vor?
Das hängt letztlich an den Texten selbst, welche man sich anschaut. Ich würde sagen, bei den meisten gelingt es, zu erschließen, wo die Schätze im Alten Testament liegen. Gewalt ist Gewalt. Und an vielen Stellen ist das Alte Testament ja deshalb so gewalttätig, weil es erstmal schlicht eine Wirklichkeit beschreibt. Und es ist ja das Erschütternde zu sehen, was wir Menschen einander antun können. Und da betreibt das Alte Testament auch tatsächlich keine Schönfärberei. Nochmal herausfordernder ist natürlich die Frage, wie verhält sich Gott dazu? Aber es ist ja schon viel gewonnen, wenn wir wahrnehmen und merken, nur weil etwas im Alten Testament berichtet wird, wird es deshalb noch nicht legitimiert. Und das ist ein großer Zug vieler Erzählungen, dass sie Situationen ausleuchten, zur Sprache bringen. Das Alte Testament bringt vielfach Gewalt zur Sprache, weil es dabei die Gewalt von Gewalttätigen und oft von Herrschenden damit zur Sprache bringt und damit etwas überhaupt ins Bewusstsein rückt, was für die damalige Welt normal war. Dann leiden halt die Armen, die Waisen, die Witwen darunter. Aber wenn ein Herrscher sich durchsetzt und damit das gesamte Volk erfolgreicher ist, ja, so what? Ja, wo ist da das Schlimme dabei? Und da ist das Alte Testament mindestens in diesem kulturellen Zusammenhang eine wichtige, herausfordernde Stimme überhaupt, ja, die das zur Sprache bringt.
Sie haben ja selber sich intensiv mit dem Alten Testament beschäftigt, sonst wären Sie nicht Professor für dieses Fachgebiet geworden. Können Sie sich an einen Aha-Moment erinnern, wo Sie selber durch dieses Wissen, das Sie sich angeeignet haben, auf einmal eine Stelle aus dem Alten Testament wesentlich besser verstanden haben?
Also eigentlich geschieht das jedes Mal, wenn ich die Zeit dafür habe, intensiver in die Texte reinzuschauen. Man könnte an verschiedenen Punkten ansetzen. Vielleicht zum Beispiel dieses Wort aus Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Alles hast du ihm unter die Füße gestellt. So. Und dieses unter die Füße stellen, was heißt das? Und da war für mich eines der Aha-Erlebnisse ein Rollsiegel aus dem alten Vorderen Orient, auf dem man einen Menschen sieht, der seinen Fuß setzt auf eine Antilope oder irgend so ein Tier, so in dieser Richtung, ja. Und das hat erstmal auch einen recht gewalttätigen Blick, sieht man so, ja. Der Mensch, der den Fuß setzt auf diese Antilope. Aber das Entscheidende ist, was man noch sieht, einen angreifenden Löwen, ja. Und der Mensch schützt die Antilope vor dem Löwen dadurch, dass er zugleich seine Herrschaft über diese Antilope ausübt. So, ja. Und das war für mich so eines der Aha-Erlebnisse. Was heißt das? Dass alle Tiere unter die Füße des Menschen gesetzt sind. Es ist ein Ausdruck dafür, Fürsorge für die Tiere und für alles Leben auszuüben. Ja.
Das finde ich spannend, weil jetzt sind wir schon direkt im Thema. Ja. Da ging es ja jetzt um die Autorität des Menschen über die Schöpfung, Macht und Autorität. Meine Frage wäre jetzt, oder meine Bitte, dass wir uns diese Begriffe einmal anschauen und gucken, kommen die im Alten Testament überhaupt vor? Und wenn ja, was bedeuten sie genau? Ich habe in der Vorbereitung für diese Sendung mal im Duden nachgeschaut. Und Autorität wird dort als etwas definiert. Also zum einen, Autorität hat eine Persönlichkeit, die einen Einfluss hat und hohes fachliches Ansehen oder auch Ansehen, dass er wächst aus Leistung, aus Tradition oder aus Ausstrahlung, die eine Person hat. Also da merkt man, es geht um Ansehen, es geht um die Fachkompetenz, um die charakterliche Stärke von einer Person, die ihr Autorität verleiht. Und Macht wird definiert als Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem zur Verfügung stehen. Oder auch, wenn man die Befugnis hat, über Verhältnisse zu bestimmen und Herrschaft auszuüben. Decken sich diese Definitionen aus dem Duden so in etwa mit dem, was wir im Alten Testament vorfinden, oder ist das nochmal ganz anders?
Also ich würde sagen, die Phänomene kommen in unterschiedlicher Gewichtung auch im Alten Testament vor. Und wir haben für Macht, für Stärke eine ganze Reihe von Begriffen im Alten Testament. Bei Autorität ist es ein Stück herausfordernder. Da finden wir jetzt nicht so einen Containerbegriff, in dem diese Aspekte all drin sind. Autorität leitet sich ja vom Begriff her eher aus der römischen Welt her. Und dann hat diese Begriffsgeschichte unterschiedliche Wendungen genommen. Und wir haben dann in den 30er Jahren bei diesem Begriff eine sehr starke Engführung, wo man Autorität und Zwang ganz stark zusammen gedacht hat. Und das ist dann in der 68er-Bewegung in dieser sehr starken Engführung besonders kritisch gesehen worden. Und dann hat man sozusagen, weil man Gehorsam aus Zwang problematisch fand, ja meiner Meinung nach auch zu Recht, ja, sich gegen Autorität insgesamt gewandt. Und dann ist sozusagen die Jahrzehnte danach wieder der Versuch, wieder zu gewinnen. Wo liegt da der positive Aspekt von Autorität, von Durchsetzungskraft, von Regeln, Einhalten von Regeln und so weiter? Und wo ist es aber auch problematisch? Diese Fragen kommen im Alten Testament auch vor, allerdings nicht in einem Wort, in einem Begriff. Aber wir haben natürlich die Erfahrung von Hierarchie. Das Alte Testament hat Anteil am alten Vorderen Orient. Dort ist Hierarchie ganz stark von dem Königtum her gedacht worden. Und wie ordnen sich dann andere Personen oder Institutionen dem unter? Und in diesem Verstehenskontext begegnen auch Begriffe von Gott als König, ja, wo Gott als ja, wir würden vorsichtig Autorität sagen, aber dann müssen wir immer vorsichtig sein, was verstehe ich selber unter Autorität, dass ich eben das nicht unterschiebe, sondern wie setzt Gott sein Herrschen um? Welche Macht, welche Durchsetzungskraft bringt Gott ein und wofür?
Sie haben gerade die verschiedenen Aspekte genannt. Wie setzt Gott denn seine Macht um? Wie versteht er seine Macht? Was lässt sich da aus dem Alten Testament heraus sagen?
Ja, ja. Auch dort ist es natürlich hochinteressant und eine lohnende Aufgabe, nicht einzelne Texte zu nehmen, sondern das riesige, große Spektrum anzuschauen, in dem das Thema Macht, Durchsetzungsvermögen von Gott vorkommt. Und ich würde zumindest so ganz kurz aufzeigen, da gibt es Erzählungen, es gibt die Psalmen, in denen das verhandelt wird, es gibt das Buch Hiob, in dem das ein ganz großes Thema ist, und es gibt die Propheten, in denen das besonders stark zum Tragen kommt. Weisheitstexte, Sprüche, ist es eher dann eine Frage, wie geht man mit menschlicher Autorität, mit menschlicher Macht, Herrschaftswillen, Durchsetzungsvermögen oder Unvermögen und sowas vor. Und wenn man jetzt mal drauf schauen, wie setzt Gott seine Kraft, seine Stärke, seine Macht ein, dann ist es ein ganz bestimmendes Moment, dass Gott diese Macht einsetzt, um zu retten. Etwa um sein Volk zu retten vor der tyrannischen Macht des Pharaos, um sein Volk aus einer bedrohlichen Situation viele Jahrhunderte später etwa des assyrischen Machthabers zu befreien. In den Psalmen ist das ein großes Thema eher für Einzelpersonen. Wie kann Gott vor dem Zugriff übermächtiger anderer, oft wird das als Feinde bezeichnet, ja? Wie rettet Gott durch seine Stärke vor Feinden, vor den Übermächtigen, manchmal auch vor ganzen Institutionen und Systemen, die das Leben einzelner Menschen bedrohen. Also das ist ein ganz wesentlicher Zug der Texte im Alten Testament. Ja, Gott ist mächtig. Wofür ist Gott mächtig? Es ist kein Eigenzweck, sondern Gott ist mächtig zu retten. Das würde ich mal sagen, das ist der Grundton im Alten Testament. Gott setzt seine Macht und Stärke ein, um Menschen zu retten, zu befreien, ihnen zu helfen, sie überhaupt in die Ermöglichung von Leben hineinzusetzen.
An dem Punkt möchte ich gerne noch mal ansetzen, was Sie jetzt als Letztes gesagt haben, die Ermöglichung des Lebens. Ich finde, das wird beim Auszug aus Ägypten, das Volk Israel bekommt dann die 10 Gebote. Und da ist ja dieser Zusammenhang auch da. Gott setzt seine Macht ein, um das Volk in die Freiheit zu führen. Und dann gibt er ihnen, Kraft seiner Autorität, könnte man ja vielleicht sagen, die 10 Gebote, die ihnen dieses Leben in Freiheit ermöglichen sollen. Ist das so das grundsätzliche Verständnis von, so verstehe ich Gottes Macht, seine Autorität, mir vielleicht auch Vorgaben zu machen? Verstehe ich das so richtig? Kann man das so zusammen auf einen Punkt bringen?
Ja, wahrscheinlich wäre das so in unserer Alltagssprache ein Versuch, das für uns rüberzubringen. Mir ist wichtig, dass erkennbar wird, dieses Gesetze einhalten oder überhaupt Gebote geben, geschieht nicht um der Gebote willen. Und es geschieht auch nicht, sagen wir mal ausschließlich, damit Gott jetzt mal zeigen kann, ich bin ja aber derjenige, der alles bestimmt. Sondern es ist ein, wie gestalten wir jetzt dieses in die Freiheit kommen und welche Rolle spielt Gott dabei? Und da ist das Maßgebliche hier, wie gelingt in dieser Freiheit auch Beziehung zu Gott zu leben? Und wie kommt dabei die Beziehung zu Gott nicht unter die Räder? Denn die Beziehung zu Gott besteht kontinuierlich in der Gefahr, dass wir Menschen uns die Beziehung zu Gott für unsere eigenen Zwecke dienstbar machen. und für unsere eigenen Zwecke gebrauchen, missbrauchen. Und das ist ja der Hauptzug dieses, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ja? Bring dir Gott nicht in ein Raster, das deinen eigenen Wünschen gehorcht. Das wäre für mich so der Ansatz, vor allem der ersten Gebote. Ja, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Mhm. So, ja. Aber wahre das. Und dann geht es von dieser, wie kann die Beziehung zu Gott gewahrt werden, über in, wie wirkt sich das auch in das zwischenmenschliche Geschehen aus. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen und so weiter.
Genau. Jetzt ist es ja spannend, wenn man sich den Anfang der Geschichte des Volkes Israels anschaut. Sie haben es vorher schon erwähnt, im Alten Orient war es normalerweise so, dass es einen König gegeben hat. Dieser König hatte dann auch oft eine sakrale Funktion, also eine priesterliche Funktion. Wenn wir zum Beispiel an den Pharao in Ägypten denken, der war ja sowohl quasi der staatliche Herrscher als auch das religiöse Oberhaupt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi bei der Staatsgründung in Israel anders. Da gibt es bewusst eine Trennung. Es gibt die Ältesten, die, würde ich jetzt mal sagen, die politischen, gesellschaftlichen Fragen zu regeln haben. Und es gibt das Priestertum, die für den Gottesdienst zuständig sind, für die Beziehung des Menschen mit Gott. Und die aber auch sozusagen so etwas wie eine Weisungsbefugnis gegenüber den Ältesten haben, also wenn wir später mal an den Propheten Nathan denken, der dem späteren König David dann auch ganz deutlich ins Gewissen redet, könnte man sagen, Gott hat diese Ämtertrennung, zumindest am Anfang der Geschichte, bewusst auch eingeführt, weil er menschlichen Macht- und Autoritätsmissbrauch verhindern wollte?
Auf jeden Fall ist das eine Auffälligkeit im Alten Testament, dass menschliche Herrschaft einerseits in ihrer dienenden Funktion gewürdigt wird, auch wertgeschätzt wird, aber zugleich die negative Seite, die Gefahren des Ganzen immer mit im Blick sind. Und die Ämterteilung geht zumindest im 5. Buch Mose ja noch weiter, dass man also genau aufteilt, da gibt es Priester, es gibt Propheten, es gibt Richter, es gibt Beamte. Sie sollen alle aus deinen Brüdern herauskommen, wird immer wieder betont. Das 5. Buch Mose hat diese ganz starke Perspektive. Ihr seid ein Volk von Geschwistern. Ja, also da gibt's kein höher und niedriger, sondern also das ist regelrecht eine egalitäre Gesellschaft. Ja, und deshalb kann das nicht geballt werden. Und dann gibt's auch einen König, aber auch der König soll von deinen Geschwistern herkommen. Und die Korrekturfähigkeit des Königs ergibt sich aus der Weisung Gottes, der Tora. Die soll der König beständig lesen oder ihm vorgelesen werden. Und dann haben die Priester wiederum ihre eigene Funktion. Aber das wird so ganz vorsichtig austariert im 5. Buch Mose. Und damit wird, glaube ich, die Notwendigkeit von unterschiedlichen Funktionen erkennbar, aber auch die Anfälligkeit von Menschen schon thematisiert. Und deshalb gibt es eher die Stimmen im Alten Testament, die eine absolute Herrschaft von Menschen kritisiert, problematisiert, einschränkt, als dass sie sie legitimiert.
Dass das Alte Testament oder auch die Bibel insgesamt so realistisch von uns Menschen spricht, ist für mich auch immer trotz aller schwierigen Texte dann auch was Ermutigendes und auch etwas, was ja mein Vertrauen in die Bibel stärkt, weil ich sage, wenn das menschliche Leben nicht in seiner ganzen Komplexität abgebildet wäre, wäre das für mich auch kein Halt ein Stück weit, weil ich finde mich mit so vielen Erfahrungen im Alten Testament dann auch wieder. Und gleichzeitig, also Sie haben das jetzt schon mehrere Male gesagt, das Alte Testament beschreibt eben ganz realistisch, wie es ist. In der Geschichte des Volkes Israels bleibt es dann ja auch nicht schön bei dieser Ämtertrennung, sondern das Königtum kommt dann später. Es entwickelt sich eine gewisse Oberschicht, die die Ärmeren unterdrückt. Die Könige üben teilweise auch willkürlich ihre Macht aus. Also man könnte sagen, das ganze Projekt geht schief, zumindest in gewissen Teilen. Und dann kommt ja Jesus im Neuen Testament für uns Christen ein ganz entscheidender Einschnitt. Und da möchte ich jetzt noch mal kurz einen Blick ins Neue Testament eben sehen, denn spannenderweise finde ich, bei Jesus heben sich diese Gegensätze, die wir oft beim Thema Macht und Autorität erleben, die heben sich bei ihm auf. Jesus macht sich ungeheuer klein, er dient den Menschen, er missbraucht seine Macht nicht und trotzdem ist er sich, denke ich, in jeder Minute seines Daseins, seiner Macht und seiner Autorität bewusst und setzt sie da auch ein, wo es notwendig ist. Kommt mit Jesus eine neue Dimension ins Spiel oder verkörpert er einfach nur ganz stark und sichtbar jetzt das, was Gott unter Macht und Autorität im Alten Testament auch versteht oder wie er ist?
Also im Alten Testament wird schon auch Gewalt eingesetzt, um Menschen zu retten. Aber am Ende des Tages wird Gewalt eingesetzt. An diesem Punkt lebt Jesus schon nochmal eine ganz andere Form von Macht. Also seine Macht und Autorität kommt dort zum Ziel, wo er seine Macht aufgibt. Also am heftigsten natürlich am Kreuz. Ja. Also Jesus übergibt sich den Menschen und überwindet dadurch, dass er in alle Gottesferne und alle Sünde hineingibt, überwindet dadurch die Auswirkungen von Sünde und Gottesferne. Und das ist schon nochmal eine neue Dimension, eine andere Dimension. Und das lebt er auch in seinem Dienst. Also mir fällt so als besonders markante Stelle für Jesus ein, wenn wir jetzt mal in dem Markus-Evangelium reinschauen, als Johannes und Jakobus zu Jesus kommen und sagen, wir wollen, dass du tust, worum wir dich bitten. Und Jesus sagt, ja, was wollt ihr denn? Worum bittet ihr? Wir wollen links und rechts zu deiner Rechten sitzen, in deiner Herrlichkeit.
Also quasi die Machtposition in der Ewigkeit innehaben.
Und das ist also mindestens eine Ansehensposition, ja, wahrscheinlich schon auch noch ein Stück mehr. Wir wollen teilhaben an deiner endzeitlichen Machtfülle. So. Und in dem Moment, wo die beiden das aussprechen, kracht's und knallt's in der Jüngerschaft insgesamt, ja, weil dann kommen die anderen 10 dazu und sie streiten und sind nicht, wir formulieren das mal vorsichtig, sie sind nicht sehr amused über das, was die anderen gesagt haben, ja. Also sobald Menschen danach suchen, eine eigene Durchsetzungsposition zu finden, droht die Gemeinschaft zu zerbrechen. Mindestens die Jüngergemeinschaft. Und dann sucht Jesus oder ruft Jesus die Jünger herzu und sagt, ihr wisst, in dieser Welt setzen die Herrscher ihre Interessen durch Macht durch, indem sie andere unterdrücken. So soll es unter euch nicht sein. Wer der Erste sein will, soll aller Diener sein. Und wer der Höchste sein will, soll aller Knecht sein. So, ja? Und bringt dort ein anderes Verständnis von Durchsetzungsvermögen in die Jesusbewegung rein.
Ja, das bleibt, denke ich, auch die Herausforderung für uns als Christen. Da wird es ja nochmal ganz persönlich bei dem Thema Macht und Autorität. Habe ich irgendwo einen Herrschaftsanspruch? Bin ich bereit, den aufzugeben? Und dann gleichzeitig auch sich Gottes Autorität unterzuordnen. Das ist ja dann auch immer das Korrektiv, wie auch manche Politiker ja das im Grundgesetz verstehen, dass sie sagen, wir sind eben nicht die oberste Instanz. Gott ist die oberste Instanz und wir sind ihm gegenüber verantwortlich, dass Gottes Autorität da wie ein Korrektiv oder wie eine Maßregelung für eine überhebliche menschliche Macht wirkt. Ja.
Genau. Und natürlich ist dann nochmal die Herausforderung, worauf schauen wir? Dort merken wir auch, dass das Neue Testament an manchen Punkten sozusagen ein anderes Reich in diese Welt hinein vermittelt und zugleich zieht sich Gott nicht aus der gefallenen Schöpfung zurück. Ja, zugleich lässt Gott nicht alles geschehen, sondern bleibt aktiv, manchmal rätselhaft. Und dort ist auch ein Wert dieses Nebeneinanders von Altem Testament und Neuem Testament. Das Alte Testament gestaltet das Leben in dieser Welt und in dieser Schöpfung mit allen Vorläufigkeiten. Und das Neue Testament zeigt, wie in diese gefallene Schöpfung hinein schon Gottes neues Reich, das Reich von Jesus hinein wirkt. Aber das lässt sich nicht einfach eins zu eins zusammendenken und zusammenlesen, sondern da bleiben wir ein Stück auch hin und her gerissen, zerrissen, ja, zwischen der neuen Welt und der Welt, in der wir alle noch drin sind, teilhaben. Und versuchen wollen, in dieser alten Welt schon etwas von dem Reich von Jesus zur Wirkung kommen zu lassen.
Ja, Macht und Autorität im Alten Testament, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Zu Gast bei mir im Studio ist Professor Dr. Thorsten Uhlig, Rektor der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg und dort auch Dozent für Altes Testament. Jan, wir haben bis jetzt im Gespräch so ein bisschen den Rahmen abgesteckt, wie Macht und Autorität im Alten Testament verstanden werden. Und ich möchte jetzt noch auf ein paar konkrete Stellen zu sprechen kommen, die heutigen Bibellesern in diesem Zusammenhang vielleicht besonders Mühe machen. Da gibt es sicherlich mehrere Stellen. Ich habe jetzt mal ein paar ausgesucht in der Hoffnung, dass daran vielleicht sichtbar werden kann, wie wir grundsätzlich schwer verständliche Bibelstellen einordnen können. Und ich möchte noch mal ganz am Anfang der Geschichte anfangen. Da ist der sogenannte Sündenfall, also der Mensch wendet sich von Gott ab, will sein eigener Herr sein. Und die unmittelbarste Folge davon ist, dass das Miteinander von Mann und Frau kaputt geht. Und ich weiß, ich spreche jetzt ein ganz heißes Thema an und ich will das jetzt auch nicht in der Tiefe beantworten. Aber Gott sagt der Frau dann quasi voraus, dass sie zukünftig damit klarkommen muss, dass sie in einer von Männern dominierten Gesellschaft leben muss. Soweit ich weiß, war im Alten Testament und auch im Alten Orient die Frau nicht so rechtlos, wie das heute oft dargestellt wird. Aber trotzdem ist sie quasi, sie gehört zuerst zu ihrem Vater und dann später zu ihrem Ehemann. Wie verstehen Sie dieses Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau im Alten Testament? Gibt es da was, was uns heute bei diesem Verständnis hilft davon und was wir heute vielleicht auch noch daraus lernen können?
Also zunächst ist mir wichtig, dieses Bild nochmal wahrzunehmen. Wie gestaltet Gott das Verhältnis von Mann und Frau? Also was und wie erschafft er sie? Und er erschafft sie so, dass sie einander Hilfe sind und dass der Mann erkennt, das ist mir ein Gegenüber. Also wirklich, ja, auch Gott sagt das, ich will dem Menschen ein Gegenüber schaffen. Dort haben wir also tatsächlich Augenhöhe. Es ist eine partnerschaftliche Beziehung, die hier im Blick ist. Und dann geht dieses Partnerschaftliche in die Brüche, weil der Mensch sich selbst ins Zentrum stellt statt Gott. Und so wie ich das verstehe, ist das so eine Folgeformulierung. Ja? Aus diesem Zerbruch der Beziehung zu Gott geht das Gemeinschaftliche verloren und es zieht das hierarchische Denken ein. Sie sind nackt und schämen sich nicht. Wo ist da das Thema? Wo ist da die Frage? Das geht nicht um Brüderie und ach, kann ich mich wohlfühlen in meinem Körper, sondern Kleidung in der damaligen Zeit ist ein Abbild von sozialem Status. Und solange sie nackt sind, ist das Abbild des sozialen Status kein Thema. Aber als die Beziehung zu Gott zerbricht, wird sofort das zum Thema. Was ist mein sozialer Status? Wie ist mein Rang? Und das Hierarchische kommt herein und es schlägt sich sogar im wesentlichsten und in der wichtigsten Menschenbeziehung nieder, nämlich in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und es kommt dort die Hierarchie rein. Und das ist etwas in eine Welt, in der sich die Menschen des Alten Testaments auch vorfinden. Und es gibt auch eine ganze Reihe von gesetzlichen Bestimmungen, die ja auch eine Unterscheidung festmacht. So ist das Leben in einer wenig regulierten Gesellschaft, ja, wird so gestellt, es braucht eine Person, die im Letzten entscheidet, was für die gesamte Familie gut ist. Und das hat sich damals so abgebildet, dass das der Vater der Familie, und das meinte immer einer Großfamilie, ja, also auch der Söhne und der Enkel und so weiter, die lebten miteinander in einem Haus und da bestimmte, solange der lebte, der Vater der Familie. Und wenn der gestorben ist, dann ist sozusagen der Erstgeborene in diese Rolle hineingekommen. Spannend ist natürlich zu sehen, wie an einzelnen Stellen im Alten Testament deutlich wird, das ist nicht das, wie Gott sich die Beziehung zwischen Mann und Frau vorstellt. Und das schönste Beispiel für mich ist das Hohelied der Liebe. Denn dort bricht dieses gemeinschaftliche, partnerschaftliche Verhältnis von Mann und Frau, das bricht dort durch, ja? Und wird dort in Bezug auf Liebe und auf Sexualität auch die Gefahren und wie gefährdet dieses Zusammenleben ist, das bricht im Hohenlied der Liebe in einer berührenden Weise durch. Und zugleich muss das normale Leben geregelt werden und dort übernimmt man die Gewohnheiten, das hierarchische Denken. Die Familie ist ein noch viel stärkerer Bezugspunkt in der damaligen Welt, als das dann in anderen Kontexten war. Und insofern ist sozusagen meine Verstehenshilfe unter diesen Verhältnissen einer gebrochenen Welt, soll versucht werden, Verantwortungen zu regeln. Und Maßgabe für diese Verantwortung ist, was dient dem Leben? Was dient dem Leben, was ermöglicht, dass eine Familie bestehen kann? Und es gab damals auch jetzt nicht besonders umfangreiche soziale Absicherungssysteme. Die Familie ist das soziale Absicherungssystem für alle.
Ich möchte noch mal kurz beim Stichwort Familie bleiben. Da gibt es nämlich auch ein Gesetz im Alten Testament, wo heute, glaube ich, viele überhaupt kein Verständnis mehr dafür haben. Gott gibt den Israeliten ein Gebot, das besagt, dass Kinder, die ihre Eltern verfluchen, gesteinigt werden sollen. Das ist starker Tobak. Kann man das aus heutiger Sicht überhaupt erklären? Gibt es da Verständnishilfen dafür?
Also zunächst einmal, glaube ich, ist es wichtig, hier wahrzunehmen, es geht hier nicht um einen heranwachsenden Sohn. Es geht nicht um ein Kind im Alter von 11 Jahren oder 9 Jahren.
So, und jetzt in der Pubertät ist der, seinen Eltern mal irgendwas entgegenschleudert.
sich nicht unter Kontrolle hat oder was auch immer. Und jetzt sind die Eltern beleidigt und der Sohn ist, der Text fängt an, wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter nicht hört. Spannend, Vater und Mutter, ja, die sind hier ganz eng beieinander zugeordnet. Und dann kann man jetzt lang überlegen, die für mich wahrscheinlichste Auslegung ist, es handelt sich um einen erwachsenen Sohn. Und er beeinträchtigt die Lebensmöglichkeit der Familie, indem er sozusagen seinen Platz in der Familie nicht anerkennt, sondern sich dagegen auflehnt.
Es gibt ja noch mehrere Stellen oder mehrere Gebote, die die Todesstrafe fordern oder auch eine Prügelstrafe, also 40 Stockschläge. Weiß man denn heute, sind diese Strafen überhaupt so drakonisch umgesetzt worden oder hat man in der Regel versucht, eine andere Möglichkeit, einen Ersatz quasi zu finden? Weiß man da heute was aus dem Judentum heraus?
Von dem, was ich gelesen habe, thematisiert man das immer wieder, dass man sagt, man hat eigentlich bis heute nichts gefunden, wo das tatsächlich mal ausgeführt wurde. Und dann ist in dieser Erzählung zunächst einmal nochmal lohnend zu gucken, welche Mechanismen sind eingezogen, damit nicht einfach jeder Vater daherkommt und sagt, das passt mir nicht, was mein Sohn macht, der muss gesteinigt werden. Ja? Das muss also zunächst einmal im Einvernehmen zwischen Vater und Mutter geschehen. Es muss in die Ortsgerichtsbarkeit gelangen und dann müssen dort offensichtlich genügend Beweise vorgebracht werden. Und dann ist es ein Unternehmen der gesamten Gemeinschaft. Und ich würde das nicht lesen wie, also wenn das vorkommt, dann seht ja zu, dass da auch ja gesteinigt wird. Sondern eher, jetzt guckt noch mal, lasst die noch mal mit drauf schauen. Und geht auch sicher, dass das, ja, sodass also nicht Verleumdung schon dazu führen kann, dass ein Menschenleben ausgelöscht wird.
Jetzt kommen wir noch ein bisschen später in die Geschichte. Und ich glaube hier, das ist jetzt so ein Fall, wo einfach was geschildert wird und wo wir mit dieser Geschichte auf einmal dastehen und denken, ja, und was machen wir jetzt damit? Und zwar, es geht um die Lebensgeschichte des Propheten Elisa. Elisa wird von mehreren Jungs verspottet, worauf der Prophet diese Kinder dann verflucht, mit dem Ergebnis, dass ein Bär kommt und ein ungeheures Blutbad unter diesen Kindern anrichtet. Und diese Geschichte steht jetzt einfach ganz kommentarlos da. Man könnte sie jetzt natürlich so verstehen, und ich vermute fast auch, dass sie in der Auslegungsgeschichte auch so gedeutet worden ist. Na, liebe Kinder, seht mal zu, dass ihr euch Autoritäten unterordnet und nicht widerspenstig seid, sonst zieht ihr euch Gottes Zorn zu. Ihr seht ja, was passiert. Ist das in Ihren Augen das richtige Verständnis von dieser Geschichte?
Also, ich muss anerkennen, es ist eine mega herausfordernde Geschichte. Ja. Und ob ich sie verstanden habe, kann man immer überlegen. Dass eine Geschichte erstmal kommentarlos einfach so wiedergegeben wird, das ist sogar eher der Grundzug alttestamentlicher Erzählungen. Es wird erzählt und berichtet, und dann kommt es darauf an, diese Erzählungen mit anderen in Beziehung zu setzen und aus Vergleich von den Figuren, die da vorkommen, was aus ihnen wird, ist es oft die Aufgabe für uns als Leser herauszufinden, ja, wie ist das eigentlich zu bewerten? Und insofern sind viele der Geschichten eine Herausforderung, und diese Aufgabe stellt sich uns auch hier. Kommentarlos wiedergegeben, aber eingebunden in einen größeren Zusammenhang, nämlich in den Zusammenhang, dass hier eine verantwortliche Position von dem Propheten Elia auf Elisa übergeht. Und diese Erzählung wird in diesem Zusammenhang der Übergabe dieser verantwortlichen Position gegenüber weiteren Prophetenschülern wird erzählt. Und maßgeblich ist hier, wie der Elisa versucht, dem Elia immer wieder hinterher zu gehen. Und Elia sagt, ach, du kannst jetzt hier bleiben, ich muss jetzt weitergehen. Und Elisa will ihm aber sozusagen auf Schritt und Tritt folgen, bis Elia über den Jordan hinüberzieht, und dann teilt sich dort der Fluss, und man hört natürlich, ah, das ist ja wie bei Josua und Mose und so, ja. Also dieses Thema der Übergabe von Verantwortlichkeit. Und dann wird Elia hinweggenommen und Elisa ist da. Und was macht er jetzt? Er wünscht sich die Bevollmächtigung, wie sie Elia auch hat. Und dann geht es weiter, er kommt wieder zurück, er nimmt den Mantel, den er von Elia bekommen hat, und dann teilt sich der Jordan genau wie bei Elia, und man merkt, bah, der Elisa, der hat offensichtlich die Befähigung und die Begabung wie Elia auch. Und man folgt jetzt dem Elisa weiter. Und dann kommt er in die Stadt Jericho, wo es eine bittere Quelle gibt, und er ist in der Lage, dieses Wasser gesund zu machen in dieser Stadt. Und so merkt man also so Stück für Stück, ah ja, der Elisa, der hat die Bevollmächtigung wie der Elia auch. Und jetzt kommt er nach Bethel und trifft dort kleine Jungen. Und manche versuchen jetzt am hebräischen Wort, naja, das, was für Jungen dort steht, Naar, das kommt an manchen Stellen auch für einen Heranwachsenden vor, manchmal für Salomo, manchmal für David. Also das sind ja vielleicht gar nicht so kleine, harmlose Jungs, sondern schon Heranwachsende. Aber mit dieser Näherbestimmung kleine Jungs, die tatsächlich so steht, also ist nach meinem Dafürhalten, muss man wirklich hier von Jungs ausgehen. Und dann steht dort, sie verspotten ihn und sie sprechen ihn an auf seine fehlende Behaarung. Kahlkopf, Glatzkopf. Das Wort kommt dann auch nur an dieser Stelle vor. Wir haben nicht viel, wie wir mehr rauskriegen. Und die Auslegung dieses Textes geht eigentlich in zwei Richtungen. Entweder man meint, sie hinterfragen seine Autorität. Ist vielleicht das, was sie ansprechen, dieser Kahlkopf, ist das vielleicht eine typische Rasierung auf dem Kopf, die auf seine die darauf hinweisen, er gehört zu einem Prophetenkreis.
Also ja. So wie die Mönche auch eine bestimmte Frisur hatten.
Mhm. Das ist so der Vergleichspunkt, aber wir haben nichts, was das befürworten kann. Ja? Und dort finde ich dann den spannenden Punkt, dass bei Elia gesagt wird, er war ein Mann von sehr vielen Haaren. Und hier merken wir jetzt, wie gehen wir mit solchen Texten um? Wir merken, wir sind in einer völlig anderen Kultur als die damalige Zeit. Für die damalige Zeit hieß mangelnde Behaarung mangelnde Lebenskraft. Mangelnde Behaarung hieß fehlende Stärke. Ja, und an dem Elia konnte man immer sehen, boah, wie hat er sich durchgesetzt? Der hat sich gegen die Baalspriester durchgesetzt, ja? Und der strotzte nur so vor Kraft und Gott war an seiner Seite. So, und jetzt sprechen die Jungs den Elisa auf eine körperliche Beeinträchtigung hin an. Und daraufhin setzt er seine Vollmacht ein und er verflucht die Jungs. Und meine Tendenz der Auslegung ist eher, das, was ihm hier gegeben wird an Bevollmächtigung, setzt er hier an einem heiklen Punkt ein, nämlich hat er dieselbe Macht wie Elia? Oder gibt es Punkte, wo diese Macht vielleicht beeinträchtigt ist? Und als die Jungs ihn auf das hin ansprechen, wo er vielleicht einen wunden Punkt hat, setzt er die Macht ein, die ihm gegeben ist. Er verflucht die Jungs und sie kommen zum Tode, sodass ich das eher so als einen Text lese, wie kann ich Vollmacht, die ich habe von Gott, positiv einsetzen und wo stehe ich in der Gefahr, dass ich sie negativ einsetze. Man kann das anders sehen, aber das ist aus diesem Vergleich mit Elia und wo dieser Text vorkommt, das sich mir naheliegende und dann sehen wir im Gesamtzeugnis und das ist dann immer das nächste Beispiel, was sich lohnt anzuführen, wenn wir in schwierige Texte kommen. Wie ist das sonst in anderen Texten? Und da merken wir, die Bibel ist nüchtern und realistisch und sie zeigt uns auf, wo Menschen in Verantwortung, ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Wo sie aus Beeinträchtigung, aus Angst, aus Versuch, sich irgendwie zu behaupten, auch die Verantwortung und die Bevollmächtigung von Gott auch falsch einsetzen.
Also sehr spannend. Das zeigt zum einen, es lohnt sich manchmal wirklich tiefer zu graben und Zusammenhänge zu erforschen. Für uns wäre es natürlich leichter, da wäre noch ein Satz angefügt worden, keine Ahnung, und Gott strafte den Elisa für dieses Verhalten. Aber so müssen wir quasi wirklich selber uns Gedanken machen und bekommen das eben auch gespiegelt, dass wir als Menschen sehr schnell in der Gefahr stehen, wenn wir selber einen wunden Punkt haben, mit Macht, mit Autorität falsch umzugehen. Ich möchte jetzt noch eine letzte Sache ansprechen. Gott steht in der Geschichte Israels auch in Kriegen immer wieder auf der Seite seines Volkes. In Einzelfällen befiehlt er Kriege sogar. Und wenn wir später in die Propheten schauen, da wird Gott auch als Richter geschildert. Und ich weiß, dass diese Bildsprache für den Orient typisch ist. Also wenn da beschrieben wird, wie man im Blut der Feinde wartet. Soweit ich weiß, findet man das auch bei anderen altorientalischen Texten. Aber für uns ist das ja schon erschreckend, wenn Gott hier als einen Richter dargestellt wird, der fast so ein bisschen wie ein Tyrann am Ende durchmarschiert und alles klein macht. Und wir haben diese Bilder dann ja auch in der Offenbarung ebenfalls wieder oder beim Propheten Daniel, ich glaube auch bei Hesekiel. Wie ordnen Sie das ein? Wie können wir das verstehen, dass Gott gerade als Richter am Ende der Zeit anscheinend seine Macht und seine Autorität doch nochmal auf recht heftige Weise durchsetzen wird?
Also wie mit allen schwierigen Stellen finde ich es auch bei diesen Stellen wichtig, dass wir für uns ehrlich benennen können, wo wir erschüttert, irritiert sind. Und ich denke, es ist den biblischen Texten nicht geholfen, wenn wir sie schönreden, verschweigen, zu rechtfertigen versuchen und so weiter. Also das würde ich so vielleicht für unser aller Umgang, wenn wir auf solche Stellen stoßen, wenn andere Arbeitskolleginnen und Kollegen oder auch Menschen, die gerade dabei sind, erste Wege im Glauben zu gehen und auf diese Stellen stoßen, dann würde ich sagen, dann lieber, boah, nee, ist mir ein Rätsel, echt. Ich muss da auch gerade einen Bogen drum machen, ich verstehe sie nicht. Ja, so auch. Ja. Und manchmal können wir aber auch versuchen, die Texte zu erschließen und wahrzunehmen. Und bestimmend dabei ist schon auch, mit welcher Grundüberzeugung, mit welchem Grundverständnis gehe ich an die Texte heran. Je stärker mir Gott rätselhaft ist, umso rätselhafter sind auch diese Texte und kriegen dort das Gewicht. Oder gehe ich erstmal von dieser für mich Grundüberzeugung aus, Gott ist zunächst einmal und das Übergewicht bei Gott ist das der Zuwendung, der Lebensermöglichung, der Wertschätzung eines jeden Lebens, der Liebe, des Erbarmens und so weiter. Und wenn man von dieser Grundüberzeugung her diese Texte liest, erschließt sich, wie furchtbar das ist, auch für Gott. Und es geht hier um Leben. Und das, nehmen wir jetzt mal diesen Text, auf den Sie anspielen, könnte eventuell Jesaja 63 sein, das Richten von Edom in dieser Zeit der Unterdrückung der wenigen Menschen, die er noch hat, dann wird hier etwas deutlich von, also sozusagen je mehr Blut dort vergossen wird, umso heftiger ist sozusagen der Einsatz, den hier auch Edom einsetzt, um das Volk Israel auszulöschen, dem entgegenzustehen. Gott macht das nicht aus Freude, sondern hier ist sozusagen die Rettung Israels nur möglich unter Ausschaltung deren, die das beständig bedrohen. Hier könnten wir jetzt ins Detail gehen, wer ist Edom in dieser Zeit, wie haben sie gelebt, südlich des Toten Meeres, in Felsklüften, haben das Volk Israel durch Nadelstichkämpfe in seinem Territorium bedroht, konnten sich immer wieder zurückziehen, man konnte ihnen nicht habhaft werden, die waren also unangreifbar sozusagen. Ja. Und dann sagt dieser Text in einer wirklich bestürzenden Begrifflichkeit, aber für Gott sind sie nicht unerreichbar. Und dem setzt dieser Text sozusagen entgegen, ihr seid vielleicht für alle anderen unangreifbar und sie können euer nicht habhaft werden. Aber Gott kann euch erreichen und er wird euch in diesem Versuch, das Volk Israel auszulöschen, er wird euch da nicht weiter freie Hand geben.
Das könnte man, also kam jetzt gerade der Gedanke dann vielleicht auch für das Gericht zu sehen, was die Bibel beschreibt, was am Ende der Zeit noch kommen will, dass das einfach auch deswegen solche Ausmaße hat, weil sich Menschen und auch das Böse eben ganz stark gegenüber Gott auflehnen und auch seine lebensspendenden Gebote mit den Füßen treten, sich nicht darum kümmern, dass es deswegen auch zu so einem krassen Clash kommt, weil da einfach wirklich zwei, ja, wie zwei Mächte gegeneinander kämpfen. Also kam mir der Gedanke jetzt gerade, dass das quasi nicht so zu verstehen ist, so und jetzt kann Gott endlich reinhauen und zeigt allen, wo es lang geht, sondern ja, da stoßen wirklich zwei ganz unterschiedliche Systeme aufeinander und dass es da dann knallt, ist quasi unvermeidlich.
Ja, das würde ich unterstreichen. Ein Punkt, der da oft eine große Rolle spielt, ist, wir lesen diese Texte Gericht sehr schnell als Strafe. Und da ist dann nochmal die Frage, was verstehen wir unter Strafe? Ist das überhaupt das Thema in den Texten? Und Gericht eher als eine Durchsetzung dessen, dass das Lebensdienliche wieder die Oberhand gewinnt. Und das, was dem entgegensteht, und wenn wir jetzt auf die Offenbarung zu sprechen gekommen sind, dann ist dort ja sozusagen dieses unmenschliche System, das Römische Reich, das in Christenverfolgungen sich ausgetobt hat und dort seine uneingeschränkte, auch hochmütige Macht in dem Fall, ja Durchsetzungswillen, hat wirklich austoben lassen. Das ist sozusagen der Vergleichspunkt oder der Kontext, die Vergleichswelt für die, die Offenbarung gelesen haben, dagegen schreitet Gott ein und macht dem ein Ende. Und dann ist aber sozusagen nicht die hochmütige Freude, die Schadenfreude, yeah, und alle sind tot und das wird ein Blutvergießen geben, juhu, sondern das ist dann sozusagen immer mitzulesen mit einem, nicht nur einem weinenden Auge, sondern boah, so ist das Ausmaß. Ja, so hat sich dieses System verfestigt, dass es nur in so einem gewalttätigen Prozess überwunden werden kann.
Sehr spannende Gedanken. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Thorsten Uhlig, für das, wo Sie uns heute geholfen haben, also mir und ich hoffe den Hörern und Hörerinnen auch, vielleicht manche Stellen im Alten Testament besser zu verstehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eigene spannende Beobachtungen und Erkenntnisse im Lesen dieses Schatzes.
Ja, es ging heute in dieser Sendung um das alttestamentliche Verständnis von Macht und Autorität. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder sie anderen weiterempfehlen möchten, dann können Sie das sehr gerne machen. Sie finden sie zum Nachhören in unserer Audiothek unter erfplus.de unter der Rubrik Das Gespräch. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Thema haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an studio@erfplus.de. Christoph Offermann hat diese Sendung technisch betreut. Mein Name ist Hanna Wilhelm. Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet und wenn Sie möchten, bis zum Wiederhören hier auf ERF Plus.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.